Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und freue mich auf das heutige Gespräch mit voller Runde mit meinen Friends, die da wären. Erik Wirsing von DB Schenker. Hallo Erik, schön, dass du dabei bist.
Moin Boris.
Frank Vorrat von Danfoss, auch mit von der Partie. Hallo Frank.
Hallo Boris, hallo Friends.
Hallo Friends und Christoph Tripp aus Nürnberg.
Jawohl.
Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, grüß dich.
Hallo, hallo. Und Knut Alleke von McKinsey auch mit dabei. Knut, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen.
Wir haben ein interessantes Thema vor, was auf den ersten Blick so ein bisschen dröge und irgendwie langweilig klingt. Denn wir wollten heute über das Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrates für Wirtschaft sprechen, besser bekannt als die fünf Wirtschaftsweisen. Klingt so ein bisschen dröge, was soll man damit anfangen? Aber wenn ihr gleich seht, dass es da in der Tat in diesem Frühjahrsgutachten über unsere Branche, über Logistik und Supply Chain geht, über Gütertransport, dann werdet ihr wissen, dass wir die richtige Wahl getroffen haben und wir versuchen das Ganze heute sehr anschaulich und unterhaltsam zu machen, wie ihr es gewohnt seid. Wie gesagt, es gibt ein Frühjahrsgutachten vom Sachverständigenrat für Wirtschaft. Was ist es eigentlich für ein Dokument? Normalerweise veröffentlicht dieser Sachverständigenrat, also die Wirtschaftsweisen, veröffentlichen jährlich so ein Jahresgutachten. Im November normalerweise geht es in erster Linie um Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre. So, in diesem Jahr wurde auch jetzt gerade im Mai ein Frühjahrsgutachten veröffentlicht, zum ersten Mal in diesem Format, wo auch auf die Konjunkturprognose fürs Jahr 2024 und 2025 eingegangen wird. Aber zusätzlich zum allerersten Mal wird ein Zusatzkapitel angefügt in dieses Gutachten und da geht es um Wirtschaftsthema. Und in diesem Fall, beim ersten Mal in diesem neuen Format, geht es um Güterverkehr zwischen Infrastruktur und Dekarbonisierung, was natürlich genau unser Thema ist. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Dokument. Das ganze Dokument hat, glaube ich, 160 Seiten, keine Ahnung, sowas in dem Dreh. Je nachdem, ob man die Fußnoten und die Quellenangaben mitrechnet oder nicht. Und sehr, sehr umfangreich in Bezug auf, was dort gesagt wird über die Dekarbonisierung des Güterverkehrs. So, darüber sprechen wir heute. Ich habe meine Friends gebeten, da einmal tief einzutauchen. Das waren sozusagen die Hausarbeiten. Wir haben das für euch gelesen und inhaliert und uns Gedanken zu gemacht, damit ihr das nicht machen müsst. Aber ich sage auch vorweg, das ist eine Lektüre, die ich jedem empfehlen würde, der in der Logistik arbeitet. Das ist echt ein sehr, sehr gutes Dokument. Kann man sehr, sehr gut lesen. Sehr, sehr viele gute Fakten, gute Daten, sehr, sehr klar argumentiert. Und ich kann mir vorstellen, dass ich noch das ein oder andere Mal auf dieses Dokument wieder zurückgreife, wenn ich mich vorbereite auf Gespräche, auf Podcasts, wie auch immer. Da sind sehr, sehr, ist sozusagen Treasure Trove an guten Informationen rund um das Thema Güterverkehr. So, ich habe aber schon gesagt, Teil dieses Gutachtens ist auch eine Konjunkturprognose und Knut ist der einzige von uns, der sich auch noch die reingezogen hat. Natürlich, der Streber hat die extra Aufgabe gemacht und hat sich auch noch die Konjunkturprognose angeschaut, hat dazu ein paar Kommentare, Meinungen. Knut, lass mal los, was hast du zum Thema Konjunkturprognose fürs Jahr 2024, 2025 gelernt, bevor wir in das Thema Dekarbonisierung des Güterverkehrs eintauchen?
Ja, wenn der Chef des Podcasts sagt, lest es durch, dann machen wir natürlich alle, ne? Dann lesen wir mal alle durch, ne? Und ja, dann habe ich auch mal angefangen. Also in der Tat, wie du gesagt hast, es ist eine wirklich sehr interessant, es ist gut geschrieben, es sind wahnsinnig viele Fakten drin, so dass man, wenn man dann das so durchliest, es macht alles Sinn, aber man behält halt natürlich nicht so richtig viel. Deswegen haben wir ja auch jetzt diesen Podcast, um drüber zu sprechen. Ja. Im ersten Kapitel, das erste Kapitel heißt, das geht so ein bisschen über die Wirtschaft, wo ein bisschen daran prognostiziert wird, wie denn eigentlich das Bruttoinlandsprodukt sich entwickelt, wie denn die Inflation sich entwickeln wird. Und da werden sozusagen Gründe dann aufbereitet und die werden dann schön dargestellt. Um dann vielleicht, weil wahrscheinlich nicht jeder das dann jetzt im Detail gelesen hat, vielleicht so die wichtigsten Fakten. Das Bruttoinlandsprodukt, es wird prognostiziert von dem Sachverständigenrat, dass es in diesem Jahr um 0,2% steigt und im nächsten Jahr, also 2025, um 0,9%. Und ich bin dann sozusagen als alter Planer, alter Supply Chainer mal rangegangen und habe gesagt, ich guck mal, wie gut eigentlich die Prognose von dem Sachverständigenrat in den letzten Jahren war. Ja, weil es wird ja sozusagen immer prognostiziert und dann kann man das wunderbar damit vergleichen, wie war denn eigentlich das Wachstum wirklich. Und das ist ganz spannend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Es ist also sozusagen so zwischen 2014 und 2016 lagen sie ganz gut. Das war bei einem tatsächlichen Wachstum um 1,7 bis 1,9%, lag die Prognose auch so bei 1,6 bis 1,8. Also das war in Prozentpunkten so 0,1, 0,2 Prozentpunkte Abweichung. Und dann ging es los in 2017. Also es ging nicht los in 2020, wo durch die ganze Pandemie natürlich die Vorhersage daneben liegen musste, völlig klar. Da lagen sie 4,5 Prozentpunkte daneben. Den nehmen wir jetzt mal raus. Aber bei allen anderen ging es dann schon so in die Richtung 1%, 2 Prozentpunkte, wo die Abweichung war. Wenn ich das jetzt mal übertrage in Planer und ein Planer prognostiziert sozusagen einen Absatz und der liegt um 100% daneben, dann würde man dem wahrscheinlich sagen, hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also von daher, die erste Erkenntnis ist, Mensch, hier könnte man vielleicht besser prognostizieren oder wenn es nicht besser geht zu prognostizieren, dann würde ich auf jeden Fall als Anregung es gut finden, wenn dann irgendwie so ein Range angegeben wird. Dass man sagt, hey, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das und das Wachstum zu erwarten. Macht man sonst sozusagen in einem produzierenden Unternehmen auch immer. Und das fehlt hier so ein bisschen. Es wurden zwar 3 Szenarien analysiert. Es gab sozusagen ein Baseline, ein optimistisches Szenario, pessimistisches Szenario. Aber mir fehlt so ein bisschen so dann diese, hey, es kann von bis und das hat dann auch Auswirkungen auf. Also eine sehr gute Beschreibung des Ist-Zustandes für die Empfehlungen für die Zukunft, was man machen kann in Abhängigkeit von unterschiedlichen Szenarien, das fehlt mir ehrlicherweise noch ein bisschen. Aber ansonsten, wie du gesagt hast, ist es eine sehr gute Darstellung des Ist-Zustandes.
Immer ganz kurz gefragt, ist das eine faire Kritik? Frank, ist das nicht ungleich schwieriger, eine Prognose zu wagen bezüglich der Entwicklung der Wirtschaft versus wie viel Thermostate Danfoss in kommenden 3 Monaten verkauft? Ist das vergleichbar? Ist das eine faire Kritik?
Ja, wahrscheinlich eher nicht so vergleichbar. Es ist wahrscheinlich die Komplexität doch eine andere, ja. Würde ich einfach mal behaupten. Und natürlich hat der Knut da recht und sagt, naja, okay, man lag da wohl ein bisschen daneben. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn man so ein bisschen daneben liegt, was für eine Auswirkung hat das dann nachher auf den Haushalt? Und man plant ja Ausgaben. Und man plant ja Ausgaben basierend auf Wachstum, der entstehen soll. Und dann entsteht er nicht und dann haben wir ein Haushaltsloch. Ne? Und ich glaube, die momentane Situation, die kennen wir ja. Und selbst wenn das Wachstum prognostiziert worden ist mit 0,2%, im letzten Jahr sind wir um 0,2% in die andere Richtung gegangen. Ja. Und das heißt, wir bleiben ja irgendwo stehen. Und selbst ob die 0,9 dann nachher stimmen, ist die andere Frage. Aus meiner Sicht fehlt da erheblich Geld in Zukunft, um viele Maßnahmen, die wir ja uns vorgenommen haben. Wir werden ja heute auch noch über die Dekarbonisierung sprechen, in der Logistik wirklich dann umzusetzen. Ich glaube, das ist das Riesenthema, was wir haben. Wir haben viel auf der Agenda und werden weniger Geld zur Verfügung haben. Und wir müssen ganz einfach mehr und mehr priorisieren und dann auch konsolidieren.
Ja, darüber sprechen wir gleich. Aber Knut, letzter Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörende jetzt erstmal gegoogelt haben, was McKinsey in den letzten Jahren so für Prognosen abgegeben hat und was daraus geworden ist. McKinsey-Prognose-Fail ist, glaube ich, ein Hashtag, der da inzwischen gleich zu verfolgen ist.
Das ist auf jeden Fall wertvoll, sich alle Prognosen mal anzuschauen. Prognosen sind per Definition falsch. Es ist nur wichtig, finde ich, darüber nachzudenken, wie denn eigentlich sozusagen dieser Range ist. Also wo habe ich denn meine Unsicherheit? Okay. Und Frank wird ja solche Prognosen auch nutzen, um seine eigene Planung zu machen. Erik wird solche Prognosen nutzen, um seine eigene Planung zu machen. Und wenn die Planung 100% daneben ist, dann ist die Planung halt schwierig. Und das kann man dadurch rauskriegen, dass man einfach sagt, hey, es gibt hier unterschiedliche Szenarien, es gibt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, da redet ja jeder drüber, ne? Predictive Analytics. Und dann nutzen wir das einfach auch mal da. Die Volkswirte sind ja sehr mathematisch unterwegs, von daher bin ich mir sicher, dass sie auch diese Modelle haben. Ich hätte mir gewünscht, das auch in dem Gutachten zu sehen. Das heißt nicht, dass das Gutachten schlecht ist, da ist unheimlich viel Inhalt drin. Ich hätte mir einfach, wahrscheinlich bin ich zu nerdy, gewünscht, dass da einfach noch mehr drinsteht.
Ja, okay. Ja, fair enough. So, nachdem wir jetzt hier den langweiligen Teil des Gesprächs abgeschlossen haben, gehen wir jetzt zu dem interessanten Teil über und wir machen einen Praxischeck heute machen. Das heißt, wir gucken uns dieses Dokument ja nochmal gemeinsam an, dieses Jahresgutachten, und bewerten sozusagen diesen zweiten Teil, wo es um die Dekarbonisierung des Güterverkehrs geht. Wie gesagt, dieses Dokument ist so umfangreich, da werden so viele Daten angeführt und so viele Argumente gemacht, dass wir unmöglich auf alle Dinge eingehen können. Wir haben uns aber vorgenommen, so ein paar Dinge rauszuziehen, so ein paar wichtige Statistiken, ein paar wichtige Erkenntnisse, ein paar wichtige Aussagen und auch Empfehlungen, die wir interessant und spannend finden. Und wir wollen das Ganze auf den Prüfstand stellen, also hinterfragen, ob das aus Praxissicht auch Sinn macht. Denn ihr seid alles Practitioners sozusagen, ist also gesund, da mal so einen Praxisblick drauf zu werfen. Im Prinzip macht das Gutachten 3 große Aussagen. Im ersten Teil wird ein Bild gezeichnet, wie schlecht es eigentlich um die Infrastruktur in Deutschland bestellt ist, gerade wenn es um den Zustand der Straßen- und Schieneninfrastruktur geht. die inzwischen so schlecht ist, dass das Gutachten vorhersagt, dass wenn da nicht unmittelbar was passiert, wenn da nicht dringend gegengesteuert wird, dann wird sich das auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland auswirken. Zugleich haben wir natürlich einen riesengroßen Druck der Dekarbonisierung, denn sonst werden wir unsere ambitionierten Klimaziele niemals erreichen, weder für Europa noch für Deutschland noch für verschiedene Segmente und schon gar nicht im Güterbereich, im Verkehrsbereich, wenn wir nicht eine smarte Dekarbonisierungsstrategie auftun. Jetzt werden da zwei große Blöcke oder zwei große Themenfelder besprochen. Erstmal Verlagerung von Straßengüterverkehr auf die Schiene. Und da wird auch ein recht nüchternes Bild gezeichnet, was da eigentlich nötig ist. Es gibt ja immer wieder diese Forderung, Mensch, wir müssen mehr Güter auf die Schiene bringen. Klar, würde ich da sagen, tolle Idee, aber wie denn ganz konkret? Und was da beschrieben wird, wie ernüchternd eigentlich diese Einsicht ist, wie klein der Hebel eigentlich ist, ist sehr, sehr erstaunlich. Also das ist ein Bereich, den wir gleich besprechen. Der weitere ist natürlich ein viel größerer Hebel, und zwar die Dekarbonisierung des Güterverkehrs mit alternativen Antriebsmöglichkeiten. Als da wären Batteriebetrieben und Wasserstoff und alternative Fuels werden auch noch angesprochen. Das sind so grob die drei großen Bereiche, die wir heute ansprechen wollen. Das heißt, wir starten mit dem Zustand unserer Infrastruktur, der ausgiebig in diesem Gutachten beschrieben wird. Christoph, du hast dir diesen Teil angeschaut. Was an dieser Zustandsbeschreibung der Infrastruktur in Deutschland ist dir besonders aufgefallen? Ist irgendwie rausgesprungen? Hat dich besonders überzeugt und hat dich ein bisschen so aufgeweckt? Wir wissen alle vom Gefühl her, ja, Infrastruktur haben wir häufig schon gehört. Straßen, Schiene, Brücken sind marode, müssen modernisiert werden. Das haben wir häufig schon gehört. Aber gab es so ein paar Statistiken, ein paar Punkte, die dir da wirklich rausgesprungen sind, die dir wirklich einprägsam waren in diesem Zusammenhang?
Ja, die gab es definitiv. Ich habe es für mich mal so aufgeteilt. Quasi ein Teil ist quasi der Lagebericht und das andere sind die Maßnahmen, ne, die in dem Gutachten auch empfohlen werden, teilweise auch schonungslos offengelegt mit Zahlen, Statistiken und mit sehr heterogenen Studien dann eben auch hinterlegt. Also ich versuche mal mit dem Lagebericht anzufangen. Da sind eigentlich zwei Punkte, die intensiv diskutiert werden. Das eine ist tatsächlich sozusagen der Status quo der Infrastruktur und das zweite ist das Thema Finanzierung der Infrastruktur. Das sind quasi diese zwei Punkte in dem Lagebericht, die angesprochen werden. Und wenn man mal zu dem ersten Punkt kommt, so der Status quo, dann wird schon sehr, sehr deutlich gesagt, dass eben die gesamte Infrastruktur, die wir im Moment im Verkehr in Deutschland haben, eben den jetzigen Belastungen nicht gerecht wird. Ne? Also auch schon mit dem jetzigen Aufkommen. Das hat sehr unterschiedliche Gründe, auf die auch eingegangen wird. Die können wir jetzt nicht alle diskutieren. Wenn wir mal auf die einzelnen Bereiche schauen, dann ist schon interessant zu hören, dass das Gutachten auch argumentiert und auch gut nachvollziehbar argumentiert, dass sie sagen, die Verkehrsinfrastruktur der Straße ist in keinem guten Zustand, wobei die Autobahnen in einem besseren Zustand sind als die Bundesstraßen. Das war für mich erstmal sehr, sehr nicht neu, aber zumindest ein Punkt, den ich für mich hervorgehoben habe, dass, ich sag mal, wir sehr häufig eben eher, ich sag mal, an der Oberfläche, wirklich wortwörtlich bei den Straßen eher an der Oberfläche arbeiten, als im tiefen Inneren, im Kern sozusagen. Der zweite Punkt in diesem Zustandsbericht ist das Thema Brücken, was du gerade auch angesprochen hast, sowohl bei den Bundesfernstraßen als auch die Brücken im Schienenbereich, als auch die Brücken im Bereich der Binnenschifffahrt sind offensichtlich in einem wirklich dramatisch schlechten Zustand. Ich benutze das Wort dramatisch nicht so gerne, aber in dem Fall passt es, glaube ich, relativ gut. Wenn man die Zahlen des Gutachtens nachvollzieht, dann haben wir da einen erheblichen ja auch Neubaubedarf, nicht nur einen Sanierungsbedarf, weil eben viele der Brücken auf die Mengen, die wir eben heute transportieren und auch auf die Gewichte, die wir transportieren, nicht ausgerichtet sind. Die meisten Brücken sind in den 70er Jahren entstanden, haben ungefähr eine Planungsnutzungszeit von 100 Jahren. Und da sind wir also jetzt, sag mal, bei den meisten Brücken bei der Hälfte angekommen. Und die sind eben schon in einem sehr schlechten Zustand. Das ist sozusagen so die schonungslose Aufarbeitung, die wir wahrscheinlich auch schon kannten. Dann der zweite Teil in diesem Lagebericht ist die Finanzierung. Und das haben wir ja gerade auch schon angesprochen. Da wird sehr gut nachvollziehbar auch erläutert, dass einfach ja wir zu wenig in Verkehrsinfrastruktur investieren. Das ist auch nichts Neues. Interessant ist, dass wir tatsächlich einen kurzen Anstieg der Verkehrsausgaben gehabt haben, 2016, 2017, 2018. Und wir jetzt wieder eher auf einem fallenden Ast uns bewegen, also die Investitionen wieder eher zurückgehen. Und alles das, was investiert worden ist, so sagt es das Gutachten, im Verhältnis zu der Qualität der Verkehrswege, hat jetzt nicht dazu geführt, den Zustand der Verkehrsinfrastruktur wirklich zu verbessern. Einzig und allein bei der Schiene, so sagt das Gutachten, konnte der Werteverfall gestoppt werden. Ja, okay. Also das ist schon auch etwas, was sag ich mal, so eine sehr stark LKW-straßenbasierte Logistikbranche sicherlich zum Nachdenken bringt. Ja. Vielleicht noch ein Punkt in dem Lagebericht, was eben auch nochmal deutlich ist. Man stellt es eben auch in die Verkehrsausgaben in den internationalen Vergleich. Da sind wir unter den OECD-Ländern irgendwo im Mittelfeld, währenddessen wir andere Länder haben. Hier werden explizit Norwegen, Schweiz und Schweden genannt, die erheblich mehr in die Straßen und auch in die Schieneninfrastruktur investieren, als wir das eben hier machen und auch relativ gleichmäßig in beide Verkehrswege. Also da gibt es kein Entweder-Oder, sondern tatsächlich werden beide Wege nachverfolgt. Das ist so ein bisschen der Zustandsbericht. Vielleicht ganz kurz noch zu den Maßnahmen, weil die ja auch ja, Boris?
Ja, was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass, du hast gerade berichtet, dass die Ausgaben schon lange nicht mehr auf dem Niveau sind, wo sie sein müssten und die Infrastruktur enorm schlecht ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist deshalb umso schlimmer, weil Deutschland insbesondere aufgrund der Lage in Zentraleuropa und aufgrund der Tatsache, dass vieles unserer Wertschöpfung halt auf produzierendes Gewerbe angewiesen ist, ist es halt doppelt schlimm, wenn wir da nur im Mittelfeld sind. Ist vielleicht nicht so schlimm, wenn das in UK der Fall ist, wo das meiste Geld mit Banken und mit Dienstleistungen verdient wird. Aber hier in Deutschland, wo auch noch viel Transitverkehr ist und gleichzeitig wir so angewiesen sind auf funktionierende Lieferketten, weil wir halt so viel produzieren, ist es halt nochmal doppelt schlimm, ne? Dass wir da nur im Mittelfeld liegen bei den Ausgaben und dass die Infrastruktur auch in so einem so miserablen Zustand ist. Aber vielleicht nochmal als Analogie dazu, auch sehr, sehr erfolgreiche Volkswirtschaften wie die USA beispielsweise. Ich glaube nicht, dass die Infrastruktur da wesentlich besser ist. Die haben auch massive Probleme, wenn du dir anguckst, was die für Sicherheitsprobleme beim Zugverkehr beispielsweise haben. Auch bei den Häfen zum Teil und solche Dinge. Also auch in anderen Ländern ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber im Vergleich zu Europa sind wir wahrscheinlich auch im unteren Mittelfeld und müssen eigentlich viel, viel weiter oben sein.
Ja, ja, definitiv. Also wenn man auf die Statistiken schaut, dann stellt man genau das fest. Also die USA ist irgendwo unter ferner Liefen tatsächlich, weit weg vom Mittelfeld, trifft also genau das, was du gesagt hast. Das ist auch eine der wesentlichen Maßnahmen. Also wenn man die Maßnahmen so kategorisiert, ich versuche es mal ganz kurz zu machen, sind aus meiner Sicht 5 Maßnahmen, die so in den Vordergrund gestellt werden. Das eine ist die Maßnahme, die wir schon seit Jahren fordern. Wir brauchen definitiv erheblich mehr Mittel. Das Gutachten sagt dann auch explizit, also der Verkehrsetat darf nicht mehr so eine Art Residualgröße im Bundeshaushalt sein, ja, also so nach dem Motto, das, was übrig bleibt, das können wir dann noch in den Verkehr investieren, sondern das muss eine höhere Priorität bekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, das Gutachten fordert eine Zweckbindung jeglicher Einnahmen, insbesondere in Bezug auf die Lkw-Maut. Das heißt also doch deutlich stärker eben das Geld, was reingeht, auch in den jeweiligen Verkehrsträger zu reinvestieren. So der zweite Punkt, das ist ja auch eine Forderung, die in der Branche immer wieder gemacht wird. Das dritte ist, das wird Herrn Scheuer freuen, das Gutachten fordert eine Pkw-Maut. Also es müssen alle Nutzer eben beteiligt werden an der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur. Das so explizit zu lesen, ist sicher auch nicht üblich, sag ich mal, und wird sicherlich politisch sehr intensiv diskutiert werden. Das vierte ist also eben diese Verstetigung von Haushaltsmitteln über sogenannte Investitionsfördergesellschaften. Also das heißt, die sollen mit einem entsprechenden Budget ausgestattet werden, um eben zu verhindern, dass der Verkehrsetat den allgemeinen Kürzungen in Haushalten eben zukünftig unterliegt, soll einfach für mehr Planungssicherheit sorgen. Und der letzte Punkt betrifft das Baurecht, auch ein Thema, das wir ja mit der Gesetzesnovelle ja in Teilen jetzt auch schon angegangen sind, ne, mit dem Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Und schlägt, und da bin ich auf Franks Meinung und Erfahrung sehr gespannt, schlägt vor, dass wir tatsächlich sozusagen bedeutende Infrastrukturprojekte per Gesetz eben hochpriorisieren, um eben lange Verzögerungen durch Anwohner und sonstige Betroffene zu verhindern. Und da wird explizit das Beispiel Dänemark genannt, als ein Land, das so in der Form umgesetzt hat. Das sind so, sag mal, verkürzt gesagt, so die wesentlichen Maßnahmen, die hier genannt werden. Mhm.
Erik?
Also als ich das Ganze so gelesen habe, also du hast ja ganz am Anfang auch so schön gesagt, also interessant und spannend, dass jetzt zum ersten Mal wirklich der Güterverkehr, Logistik so prominent hier da ist. Wenn man das so liest, kommt mir auch so ein bisschen so der Grundgedanke, irgendwie hat das Bundesverkehrsministerium da irgendwie mit souffliert, weil natürlich bei egal, welche Maßnahme da jetzt drinsteht, ist immer, es kostet viel Geld, viel staatliche Subventionen, das wird alles lange dauern. Also egal, was da jetzt an Punkten auch drin ist, es sind super viele Steilvorlagen natürlich jetzt fürs Bundesverkehrsministerium oder auch für die Infrastrukturmaßnahmen, die anstehen, die entsprechend kommen müssen. Ich war auch ein bisschen überrascht über das Thema Pkw-Maut, aber wenn man so die Grafiken, Statistiken sieht, die da drin auch aufgenommen sind und man sieht, wo der ganze CO2 und das ganze Thema auch wirklich herkommt, da ist natürlich 60%, 65%, 70% wirklich des CO2-Ausstoßes auf deutschen Straßen ist irgendwo Pkw-lastig, dann ist das irgendwo auch eine Kausalkette, die natürlich erstmal logisch Sinn macht, dass die höchsten Emitter auch irgendwo mit zur Rate gezogen werden, beziehungsweise mit aufgenommen werden. Aber Gutachten an sich, also du hast vorhin so schön gesagt, also man sollte es wirklich mal lesen. Ich fand das auch spannend. Also als wir die Idee hatten, hier das Ganze durchzugehen, dachte ich, oh, das Thema zäh. Aber das war es dann wirklich nicht. Also es ist wirklich super interessant und wie Knut auch vorhin schon sagte, gespickt mit Fakten von oben bis unten. Und auch das sind halt viele, viele Sachen beim Thema Infrastruktur, wo du sagtest, auch als die das halt vor 50 Jahren die Brücken gebaut haben und die Autobahnen, die waren halt auch bei Weitem nicht für solche Volumina ausgelegt, die wir halt heute auf den Straßen haben. Deswegen hatten die damals halt einen Horizont von 100 Jahren. Aber was in den letzten 50 Jahren halt an Masse über die Straßen, und gerade, wo du auch sagtest, Boris, wir sind halt nun mal Transitland in Deutschland, da ist ja mit so viel Öffnungen von links und rechts, von oben und unten, die alle über die deutschen Straßen fahren. Und dass dann praktisch jetzt das Ganze auch in Mitleidenschaft gezogen ist, eher als vielleicht geplant, ist irgendwo auch nachvollziehbar.
Und vor allem jetzt kommt ja diese Phase, das gilt dann gleichermaßen auch für die Bahn, wo jetzt diese riesengroßen Infrastrukturprojekte anstehen. Also da wird jetzt da wirklich was gemacht, aber dann haben wir natürlich auf Jahre hinweg erstmal mit diesen ganzen Baustellen und diesen ganzen Verzögerungen, die damit zu tun haben, zu kämpfen. Wie beispielsweise diese prominenten Brückensperrungen, die wir da haben und was das alles für Verzögerungen und Kosten auslöst, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also da kommt noch einiges auf uns zu, wenn tatsächlich erstmal diese Infrastrukturmaßnahmen da gemacht werden, diese Baumaßnahmen, auch dann wird es Jahre dauern, bis sich alles wieder normalisiert sozusagen.
Christoph? Also ich würde vielleicht nochmal hinzufügen, was ich jetzt nicht genannt habe, aber was in dem Zusammenhang schon auch eine Rolle spielt. Wir haben ja den Bundesverkehrswegeplan, der sozusagen priorisierte Verkehrsinvestitionen ja auch fortschreibt sozusagen. Und da haben wir, glaube ich, einen Rhythmus von 10 Jahren immer. Möglicherweise ist der Rhythmus auch zu lang. Ja, vielleicht muss man den auch tatsächlich nochmal deutlich verkürzen, um einfach auch reagibel zu sein, ne, abhängig von Konjunkturen und abhängig von Verkehrsetats und ergeben sich andere Prioritäten unter Umständen. Ja. Ich glaube, den Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist jetzt Angst zu haben vor möglichen Staus und nachgelagerten Problemen, die halt jetzt entstehen, wenn man anfängt zu bauen. Also wir freuen uns eigentlich, auch als Logistiker sollten wir uns fast über jede Baustelle freuen, wo was vorangeht, ne? Weil Verkehr ist halt wie so ein Bullwhip-Effekt, ja. Also den kannst du nicht beherrschen, wenn der zugeschlagen hat, sondern den musst du eigentlich kontinuierlich bedienen und du musst kontinuierlich in die Infrastruktur investieren. Das müssen wir tatsächlich jetzt machen. Und damit mit dem Gutachten, glaube ich, ist ja auch nochmal deutlich gemacht worden, dass es da jetzt keinen Weg dran vorbei gibt, ne? Dass das einfach Verkehrsinfrastruktur eine wesentliche Basis ist einer erfolgreichen Volkswirtschaft. Insbesondere für uns.
Ja, es war auch ein guter Übergang zum Thema Verlagerung von Verkehren von Straße auf die Schiene. Und da habe ich ja kürzlich ein Gespräch mit Sigrid Nikutta gehabt. Und dann ging es auch um das Thema, kann man in diesem Jahr 2024, wenn jetzt gerade diese Baustellen massiv anfangen, wenn jetzt gerade diese Baumaßnahmen da anfangen, und es ist jetzt schon klar, da kommen riesengroße Verzögerungen in den Abläufen auf die Verlader zu. Ist das eigentlich ein gutes Jahr, um mit reiner Seele sozusagen zu sagen, dieses Jahr ist ein gutes Jahr, um Güter auf die Schiene zu verlagern? Aber lass uns mal ein bisschen so die generelle Frage fragen, ob das überhaupt ein probates Mittel ist, um die Dekarbonisierung des Güterverkehrs voranzutreiben. Denn auch da macht das Gutachten ja eine sehr, sehr klare Aussage, indem sie sozusagen diesen Wunschtraum, wir müssen mehr Güter auf die Schiene verlagern und das wird viele unsere Probleme lösen, so ein bisschen den Teppich wegzieht sozusagen und dann sehr, sehr klare Sprache spricht, dass da eigentlich gar nicht so viel zu holen ist und dass der Hebel, den wir da haben, eigentlich relativ kurz ist. Knut, dein Thema, du hast ja diesen Bereich nochmal ein bisschen genauer angeguckt und kannst uns ein bisschen einführen in das, was das Gutachten da darlegt, wie realistisch es ist, dass wir Verlagerung von Straße auf die Schiene als wirksames Mittel für die Dekarbonisierung anwenden können.
Ja, vielleicht dazu gleich mal eine Kennzahl, die du jetzt gerade angesprochen hast. Sie sprechen in dem Gutachten, die Anteil der verspäteten Güterzüge im Jahr 2022 lag bei 43%. Und das war noch schlimmer als bei dem Personenverkehr. Das heißt also, du hast absolut recht, das ist natürlich dann schwierig. Das ist auch sozusagen eins der Gründe, warum es schwierig ist, dann zu übertragen. Ich glaube, alle von uns stimmen zu, dass wir auf jeden Fall deutlich mehr auf die Schiene kriegen müssen. In dem Gutachten übrigens ist neben Schiene auch die Binnenschifffahrt mit drin. Aber dadurch, dass die Binnenschifffahrt von den Transportzeiten natürlich so viel langsamer ist, spielt die eigentlich damit auch keine richtig große Rolle. Vielleicht als Zusammenfassung nochmal, der Christoph hat es schon angesprochen, aber ich fand den Modernisierungsgrad super interessant. Da haben sie mal aufgezeigt, wie das sich seit 2005 entwickelt hat. Und das ist einfach signifikant nach unten gegangen und ist jetzt so ein bisschen plateaut in den letzten 2-3 Jahren. Aber ich glaube, die Politik, man hört ja immer von allen Politikern, wir investieren immer mehr Geld in die Bahn und den Schienenverkehr. Ich glaube, wenn man sich das alles anschaut, dann muss man einfach mal klar sagen, das ist aber nicht genug. Weil wenn die Modernisierung immer weiter runtergeht, dann macht das keinen Sinn. Dann auch sozusagen die Investition Euro pro Kilometer in Deutschland in das Schienennetz ist auch nicht genug. Wenn ich jetzt mal überlege, wie würde ich denn eigentlich was von, ob das jetzt dem LKW ist oder anderen Transportmedien, auf die Schiene bekommen, dann heißt das, dass ich irgendwo eine gewisse Zuverlässigkeit haben muss und ich muss eine gewisse Geschwindigkeit haben und eine gewisse Flexibilität haben. Und das haben wir im Augenblick noch nicht. Ne? Ist aber ganz wichtig, dass wir die Transporte auf die Schiene kriegen. Wir müssen sozusagen einfach verlagern und wir müssen da, Sie schreiben da von einem Antriebswechsel, müssen einen Antriebswechsel rausnehmen. Wenn ich jetzt aber eine Schiene habe, die sozusagen nicht zuverlässig ist, heißt das für die Unternehmen, die Verspätungen führen zu Verlust in Produktivität oder zu höheren Beständen und damit sozusagen die Gesamtwertschöpfung wieder nicht gut. Ne? Also man muss sozusagen die Möglichkeit schaffen, hier ein flexibles und zuverlässiges Transportmittel zu finden. Und dann so vielleicht der letzte Kommentar und dann lasse ich Erik kommentieren. Sie sagen ganz klar, das Ziel Schienengüterverkehr von 25%, was eine Steigerung von 6% wäre, schreiben Sie ganz klar, bei der gegenwärtigen Dynamik ist das nicht zu realisieren. Also das ist schon mal ein hartes Statement, aber wenn man die ganze Herleitung sich anschaut, dann macht es auch Sinn.
Mhm. Erik?
Und diese 6%, das war auch die Zahl, die mir so als erstes ins Auge gesprungen war. Also als ich das wirklich gesehen hatte, weil wir reden schon lange, viele, viele Jahre davon, bitte mehr LKWs auf die Schiene. Aber mit aktuellem Stand, mit dem aktuellen Digitalisierungsgrad, mit dem aktuellen Netz, wie wir haben, mit den aktuellen Schienenkapazitäten, sind theoretisch 6% des aktuellen Güterverkehrs auf die Schiene transferierbar. Das zeigt dieses Gutachten. Das fand ich erstmal bemerkenswert, weil das hatte ich so auch noch nicht gelesen, gesehen, dass das einer mal so nachgerechnet hat. Und auch da gibt es natürlich viele, viele Engpässe, weil wir haben das Thema KV-Terminals, die entsprechend nicht genug verfügbar sind. Es gibt zu wenig Zugangsmöglichkeiten überhaupt für den Landverkehr, um das draufzubringen. Dann haben wir auch konträre Ziele von der Bundesregierung, die ja praktisch ein Schienennetz nutzt für alles, was wir da tun. Und da gibt es auch eine klare Priorisierung. Erst Personenverkehr, dann Güterverkehr, dann militärischer Verkehr. Und entsprechend ist ja auch die Priorisierung. Und wenn wir natürlich sagen, wir wollen auch mehr Personen draufbringen und noch mehr Güter, dann haben wir natürlich irgendwo auch einen Interessenskonflikt. Und das macht es natürlich noch mal komplexer dann für uns. Aber dass wir das alle wollen für die Langstrecke und auch zum Thema CO2-Optimierung, ist auf jeden Fall ein richtiges Ziel. Aber das wird halt nicht mal, sagt morgen, erledigt sein können.
Genau. Ja. Und ich glaube, vielleicht kurze Kommentare auch noch zu den Hebeln. Und du hast jetzt schon ein paar genannt. Was auch noch genannt wurde, ist die automatische Kupplung. Weil wenn wir uns überlegen, man hat einen Container und dieser Container geht sozusagen auf einen Waggon, dann muss dieser Waggon natürlich sozusagen als Einzelwaggon auch fahren können. Ja, wenn man einen Ganzzug, also sozusagen einen Zug mit ausschließlich einem Start- und einem Endbahnhof, hat das einfach. Aber wenn man sozusagen das dann irgendwie auch nochmal auseinanderreißen will, dann ist die manuelle Kupplung natürlich nicht so gut. Ne? Ich habe zu Zeiten der Uni von einem Wagenmeister gelernt, der am Zug entlang laufen muss und alle Bremsschläuche kontrollieren muss, was ganz schön lange dauert. Also hier die automatische Kupplung ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich weiß nur nicht genau, warum die nicht eingeführt wird, weil also geforscht wird an der automatischen Kupplung seit, glaube ich, jetzt 40 Jahren und das geht nicht. Vielleicht noch zwei letzte Kommentare und dann Erik an dich. Die engere Taktung ist natürlich auch was Wichtiges. Und hier sozusagen, wenn die Bahn dann digitalisiert ist, wenn wir sozusagen für alle Waggons mal wissen, wo die denn eigentlich stehen. Ich habe auch gelernt, dass ein Güterzug nicht genau weiß, wie lang er eigentlich ist. Er weiß sozusagen nicht, wann er eigentlich jetzt wirklich dann über dieses Signal drüber gefahren ist. Also solche Sachen, das sind alles Sachen, die müssen gemacht werden. Und dafür braucht man natürlich Invest. Und dann fand ich eine Sache, die habe ich wirklich gelernt, das wusste ich nicht vorher, dass es den Vorschlag gibt, Überholgleise zu bauen, dass sozusagen die Cargozüge dann einfach mal kurz nebenan fahren können, ne, wie auf der Autobahn, und dann kann der Personenzug vorbeifahren. Fand ich sehr interessant, der Vorschlag.
Mhm. Erik? Und da gibt es ja auch andere Länder, die wirklich eigenes Schienennetz haben, mit eigenen Touren, mit eigenen Routen oder auch Güterverkehr, Personenverkehr separiert haben. Und da macht das natürlich total Sinn. Ich war auch überrascht mit dieser digitalen Kupplung. Ich habe erstmal nachgeschlagen, was das Ding eigentlich genau macht. Und wie du gerade sagtest, das ist halt echt ein hochmanueller Prozess, um Waggons zusammenzubringen. Und seit 30, 40 Jahren wird es bestimmt auch diskutiert. Allein DB Cargo hat übrigens pro Tag 54.000 Kupplungsvorgänge. Und in Gesamteuropa haben wir knapp 400.000 Kupplungsvorgänge jeden Tag. Das heißt, kommen Sie sofort, da muss einer hin, was tun. Hochheben, 20 Kilo, einhaken, verbinden. Dann hast du entsprechende Verbindungen, die hergestellt werden müssen. Und das kostet natürlich tierisch Zeit. Und auch mit dem nicht digitalen Schienennetz ist genau das Gleiche. Weil wenn die Weiche noch manuell ist, dann werden halt Sicherheitsabstände gelassen, bis der nächste Zug erst kommen darf. Weil im Worst Case einer hin muss, um irgendwas an der Weiche zu tun. Und wenn das alles digital wird, die Kupplungen auch digital sind, dann können wir natürlich mehr Züge auf der gleichen Infrastruktur auch nutzen. Aber da sind wir noch ein bisschen entfernt, leider.
Ja, nochmal ganz kurz zu der Frage von dem Timing, warum dies die noch nicht gibt. Also ich habe da mit Sigrid Nikutta, der Chefin von der DB Cargo, kürzlich drüber gesprochen. Und in der Tat gab es eine lange Zeit eine Phase, wo die europäischen Länder sich nicht einig waren, was der Standard sein soll. Da muss ein einiger Standard herrschen. Du kannst nicht in einem Land in Deutschland einen bestimmten Standard für eine digitale automatische Kupplung haben und in Frankreich einen anderen. Das ist inzwischen vom Tisch. Also jetzt haben sich die europäischen Staaten da auf einen gemeinsamen Standard geeinigt. Soweit sind sie schon. Die Finanzierung ist die große Frage, wie das Ganze finanziert werden soll. Es gibt in Europa Pi mal Daumen 500.000 Güterwaggons. Keiner davon hat bisher eine digitale Kupplung. Klar, gibt ein paar Pilotprojekte, aber um die alle aufzurüsten, das sind Milliardenbeträge. Und momentan ist nicht klar, wie das finanziert werden soll. Frau Nikutta hat Hoffnung, dass das aus europäischen Geldern bezahlt werden kann. Und es gibt vielleicht ein paar Modelle, wie das aus privaten Mitteln bezahlt werden kann. Aber auch bis dahin ist es ein langer Weg. Also bis wir flächendeckend diese digitale Kupplung im Einsatz haben und das wäre dann auch Voraussetzung, um wirklich die Früchte da zu ernten, ist noch ein langer, langer Weg. Christoph?
Ja, also ich würde nochmal hinzufügen. Also ich habe dieses Kapitel zu der Verlagerung ja auch mit viel Aufmerksamkeit gelesen. Ich war ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder an Verlagerungsprojekten beteiligt, aus Bayern nach Rotterdam. Und aktuell haben wir so ein Thema mit Getränke auf die Bahn und lerne da auch immer viel dazu. Also ich habe die Aussagen und die Kapitel und die Ausführungen habe ich quasi so ein bisschen als Watschen für die Politik der letzten 25 Jahre im Schienengüterverkehr eigentlich wahrgenommen. Denn da wird eindeutig gesagt, dass die Liberalisierung in den 90er Jahren quasi so gut wie keine Effekte hatte in Bezug auf den Model Split. Das ist schon eine traurige Botschaft. Das muss man ehrlicherweise einfach mal so feststellen. Das Zweite ist, was auch sehr direkt ist und endlich mal klar ausgesprochen wird, und dann vielleicht auch bei allen politischen Parteien ankommen sollte. Wir reden über einen Anteil von 6% der Transporte, die wirklich verlagerungsfähig wären. Ja, so, also innerhalb von Deutschland. Aber das heißt, diese Mehr, die wir da immer haben, auch in der Politik, es ist alles verlagerungsfähig, die ist hier ganz klar auch entkräftet und belegt. Ja, und die Themen, die genannt werden, ganz ehrlich, die lesen sich, die hätten wir vor 15, 20 Jahren wahrscheinlich genauso gelesen. Also, wir müssen eine Anpassung der Spurweiten haben, eine Anpassung der Elektrifizierung haben. Wir müssen automatisierte Kupplungen und Steuerungssysteme, wir müssen die Disposition verbessern. Und ein Thema, das wir noch gar nicht thematisiert haben, es wird durch die Zeilen auch vielleicht auch relativ deutlich die Trennung von Netz und Betrieb wieder diskutiert bei der Bahn. Auch das ist wieder ein Thema, denn da sind offensichtlich in Bezug auf Instandhaltung und Wartung einige, ich sag's mal so, Fehlanreize entstanden zwischen Bund und Bahn, ist ja am Ende irgendwie alles eins, die nicht gut sind, ja, und die offensichtlich eben auch genutzt werden. Und das, finde ich, ist schon sehr, sehr deutlich zu erkennen, dass es für mich eigentlich wirklich eine Ohrfeige in Richtung Politik ist, was wir eigentlich im Bereich Schienengüterverkehr in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Und ich würde nicht sagen, dass mir das besonders gut gefallen hat, aber es war jetzt einfach in der Deutlichkeit für mich überraschend.
Ja, ich glaube, viele Unternehmen hätten auch die Möglichkeit, ihre Transporte zu verlagern auf die Schiene, wenn mehr Einzelwagenverkehr möglich wäre und wenn der vor allem erschwinglich wäre. Ich habe gehört, dass der momentan überhaupt nicht ansatzweise konkurrenzfähig ist vis-à-vis Lkw, dass man tatsächlich mit dem Einzelwagenverkehr da signifikante Mengen von Lkw-Transporten auf die Schiene verlagern kann. Du hast keinen direkten Gleisanschluss, den du in vielen Fällen brauchst. Dann brauchst du die Transportcontainer, weil du sonst nicht transportieren kannst. Meistens auf Paletten und all diese Dinge, die da ja zum Tragen kommen. Und obwohl es so teuer ist und obwohl die DB Cargo da sozusagen ein Monopol momentan hat, ist das der größte Verlustbringer bei der DB Cargo. Also da wird massig Verlust gemacht mit dem Einzelwagenverkehr. Also es ist auch nicht abzusehen, wie das in absehbarer Zeit besser wird. Das ist in anderen Ländern übrigens auch so. Das hat Frau Nikutta auch nochmal betont. Einzelwagenverkehr ist allgemein schwer zu finanzieren. Und obwohl es interessant wäre, aber es ist halt sehr, sehr schwer, da auf einen Preis zu kommen und auf eine Zuverlässigkeit, die vergleichbar ist mit dem Lkw.
Ja, und dann Kosten und Laufzeit spielt bei sowas natürlich aus Verladesicht immer eine große Rolle, Boris. Denn im Grunde genommen, wenn die Infrastruktur nicht da ist, die Kosten sind sehr hoch und die Laufzeit sehr lange, dann letztendlich ist das der Grund, warum man dann nicht so einfach von der Straße auf die Schiene geht. Ja, mal von den 6% jetzt mal abgesehen, das ist ein Kapazitätsthema, aus meiner Sicht, aber letztendlich Kosten, Laufzeit spielt auch eine Rolle.
Ich hätte noch eine Anmerkung, vielleicht sagen auch einige jetzt am Ohr, ich bin Spinner oder so. Was ich mir jetzt gewünscht hätte, wenn man so einen Bericht hätte, der so in die Zukunft blickt. Und ich habe ja die Frage gestellt, was würde jetzt ein Land und eine Regierung machen, die vor solchen Problemen steht und offensichtlich ja merkt, wie wichtig das wäre, in die Schieneninfrastruktur zu investieren. was wir überhaupt gar nicht mehr diskutieren, weil wir uns nicht trauen, wäre tatsächlich echte Erweiterungsinvestitionen in die Schiene, vielleicht sogar ein echtes Schienengüterverkehrsnetz. Ja, also deswegen werden mich wahrscheinlich viele für völlig verrückt halten. Aber solche Ideen, also grundlegend mal neu zu denken, wäre schon auch etwas, das man sich mal wünschen könnte. Und das muss ja nicht sofort da sein und in 5 oder 10 oder 20 Jahren da sein. Aber wenn wir über Zukunft reden und das, was wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen, dann ist es wahrscheinlich eine Möglichkeit, die man jetzt nicht völlig außer Betracht lassen sollte.
Wünschen kann man sich ja vieles. Ja,
ja, ja, absolut.
Ja. Ja, lass uns jetzt zu dem größten Hebel kommen, den das Gutachten bespricht, und zwar die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs mithilfe von alternativen Antriebsmöglichkeiten. Und da spricht das Gutachten eine sehr, sehr klare Sprache, hat also eine sehr, sehr klare Affinität für batterieelektrisch betriebene LKWs. Macht da einen sehr, sehr guten Case, warum es heute schon, wenn du die Total Cost of Ownership anguckst, für viele Verkehre absolut schon konkurrenzfähig ist und in den kommenden Jahren natürlich noch wesentlich interessanter werden wird, weil das Betreiben von Diesel-LKWs in Zukunft immer teurer werden wird aufgrund von CO2-Bepreisung und so weiter und so fort und Maut. Also spricht das Gutachten da eine sehr, sehr deutliche Sprache, macht aber auch darauf aufmerksam, was viele von uns auch so ein bisschen intuitiv schon wussten, dass die Ladeinfrastruktur einfach noch nicht da ist und jetzt massiv in Ladeinfrastruktur investiert werden muss. Ist eigentlich auch nichts Neues, aber ich fand schon bemerkenswert in der Klarheit, wie argumentiert wird, dass wir in der absehbaren Zeit den Fokus auf die Förderung von Ladeinfrastruktur für batteriebetriebene LKWs setzen sollen und weniger Fokus auf konkurrierende alternative Antriebe wie Wasserstoff beispielsweise. Immer dieses Argument, Mensch, komm, wir brauchen Technologieoffenheit, wir müssen gegenüber allen Technologien, die in der Zukunft interessant werden können, offen sein. Das Gutachten hier spricht eine sehr, sehr klare Sprache, die da heißt, die Technologie, batteriebetrieben, ist wesentlich marktreifer, hat wesentlich schneller Wirkung in Bezug auf die Reduzierung von CO2-Emissionen und Dekarbonisierung. Und wir haben zusätzlich noch zu wenig Haushaltsgelder. Also wir müssen wirklich priorisieren, wir müssen uns fokussieren. Wir können das nicht zu breit streuen und alle möglichen Technologien fördern. War es überraschend für euch, so klare Sprache zu hören? Weil ich habe auch mal auf den Konferenzen, die ich in letzter Zeit besucht habe, zunehmend das Gefühl gewonnen, dass für Wasserstoff schon noch ein Platz ist. Gerade wenn es um schwere Transporte und lange Wege geht und dass Wasserstoff schon noch eine Rolle spielen soll. Aber wenn es um die Förderung geht, was jetzt die Politik tatsächlich machen soll, wo wir fördern soll, spricht das Gutachten eine sehr, sehr klare Sprache, in welche Richtung die da gehen soll. Hat euch das überrascht, Erik, dein Blick darauf?
Mich hat das ein bisschen überrascht. Also einerseits ist es gut, dass es so klar ist, weil wir haben ja genau die ganzen letzten Jahre das Problem, in welche Richtung gehen wir jetzt eigentlich? Ist es jetzt halt Wasserstoff? Ist es HVO 100? Ist es irgendein Biotreibstoff? Ist es jetzt elektrisch? Oder wo gehen wir eigentlich, wo setzen wir unsere Investitionen jetzt faktisch eigentlich an? Ich glaube aber auch nur, dass das keine Aussage jetzt hier aus dem Dokument ist für die nächsten 10, 15 Jahre. Und das ist halt wieder so ein Thema. Ich glaube, das ist momentan eine Momentaufnahme. Status quo heute. Macht das Sinn, weil die meisten OEMs, die meisten Hersteller sich auf dieses Thema versteift haben. Das heißt, um jetzt schnell an den Hebel erstmal zu heben, kannst du das machen. Da kannst du entsprechend hiermit auch anfangen. Aber die Ladeinfrastruktur ist einfach ein Super-GAU. Und jetzt mal auch Realitätscheck ein bisschen dagegen. Ich meine, Schenker als größter Landspediteur Europas, ich sag mal so schön, eine schöne Zahl, wir haben 2020 50% der gesamtproduzierten Elektro-LKWs von Daimler gekauft. Das hört sich erstmal mega an. Das waren genau 36 Stück. Mehr hatten die halt nicht. Und das ist jetzt die letzten Jahre besser geworden. Also jetzt gibt es auch ein paar mehr von MAN, Scania, Iveco und Volvo. Jetzt sind sie alle unterwegs. Aber es gibt auch noch viel zu wenig in Summe. Und die kosten natürlich wesentlich mehr als ein Diesel. Was mir ein bisschen in der Diskussion fehlt, sind auch diese alternativen Sachen, wie halt jetzt HVO 100, wo ich mal sage, das ist eine Art Brückentechnologie. Die würde ich mir halt oftmals noch mehr wünschen, bis wir dann halt auch zu anderen Sachen kommen. Und ich glaube langfristig, ich persönlich glaube immer noch dran, dass das Wasserstoffthema durchaus seine Relevanz haben wird, gerade für die Langstrecke. Aber da haben wir halt noch ganz, ganz viele andere Baustellen, weil wenn ich dann Wasserstoff irgendwann mal habe, dann, und das wird ja in dem Dokument auch klar, weil wo kommt denn dann der grüne Wasserstoff her? Bis den die Logistik bekommt, bekommen da erstmal ziemlich viele andere das Ganze. Und da sind wir sozusagen am Ende der Nahrungskette. Aber wenn es dann mal da ist und genügend verfügbar, dann macht das Sinn. Deswegen Momentaufnahme macht batterieelektrisch Sinn. Aber wir müssen uns alle dann auch als Verlader, als Nutzer, als Logistik Beteiligte auch klar werden, das ist halt nicht für den gleichen Preis und Einsatz, wie es heute ist, dann da.
Frank? Ja, aus meiner Sicht, ich glaube, da hast du einen guten Ansatz, Erik. Ich habe mir das so ein bisschen angeschaut aus der Sichtweise, was braucht man wo? Und Wasserstoff braucht man ja in erster Linie für die Industrie. Es gibt ja vier Bereiche, Industrie, Mobilität, Strom. Und dann hat man da so ein bisschen versucht zu priorisieren. Und ich glaube, den Wasserstoff, den man irgendwann dann bekommt, den braucht man in erster Linie für die Industrie. Und dann eventuell für den Bereich Mobilität, Wärme, Stromerzeugung. Und dann hat man natürlich aus der politischen Sichtweise gesagt, gut, okay, dann gehen wir jetzt auf batterieelektrisch voll rein. Jetzt muss man natürlich auch so ein bisschen die Sichtweise der Hersteller sehen. Und ich glaube, da ist natürlich so ein bisschen, wenn man sich das anschaut, wird da zweigleisig gefahren. Einmal batterieelektrisch und dann natürlich einige Hersteller fahren Hybrid und natürlich auch Brennstoffzellen. Und natürlich aus LKW-Herstellersicht muss man natürlich bedenken, man möchte die LKWs nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern man möchte die LKWs natürlich weltweit verkaufen. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen den asiatischen Markt mal anschaut, da geht natürlich so ein bisschen in die Richtung Brennstoffzellentechnik da rein. Und dann stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, kann man da das dann vernünftig auch mit der Strategie, die es hier in Deutschland gibt, miteinander verbinden? Und ich glaube, das geht meiner Meinung nach aus diesem Gutachten so ein bisschen daraus hervor, dass die Politik teilweise eventuell einen anderen Ansatz fährt, wie vielleicht einige LKW-Hersteller. Und natürlich das Thema Ladeinfrastruktur, aber das hattest du ja schon gesagt. Und das kostet eben auch sehr viel Geld. Und irgendjemand muss es ja bezahlen.
Absolut. Und ich glaube, die Empfehlung ist eigentlich ziemlich gut aus dem Schreiben, weil natürlich die Verlagerung von Fördermitteln würde ich momentan halt wirklich auf batterieelektrisch halt setzen, auf Elektromobilität. Weil das Thema Wasserstoff, das kommt langfristig, das braucht jetzt viel Grundlage, das braucht Infrastruktur, das braucht die Tankstellen dafür. Da gibt es, wer mal gucken möchte auf h2.live, kannst du wunderbar nachschauen, wie viele Wasserstofftankstellen es schon gibt. Da sieht man aber auch sehr schön über Europa, dass die meisten Wasserstofftankstellen alle so Deutsch, Benelux, Polen, Schweiz so ein bisschen sind. Frankreich, Portugal fast gar nichts. Also da ist ja ein ganz großes Loch, da gibt es dann gar nichts. Also ist das auch nicht in jedem Land. Aber ich gebe dir auch recht, das Thema ist in Asien, vor allem Japan, ein Riesenthema auf die nächsten Jahre hin. Aber aktuell ist es für uns halt da ein spannendes Thema, was wir dann auch da mit Fördermitteln entsprechend nutzen sollten, weil die meisten Fördermittel gibt es in Deutschland heute noch für Wasserstoff, aber es gibt nichts zu kaufen. Elektrisch gibt es zu kaufen, aber kaum noch Fördermittel. Und deswegen würde ich sagen, da ist auch eine klare Empfehlung Richtung Politik. Ja.
Christoph? Also was mir fehlt tatsächlich, also ich muss sagen, in dem Gutachten sind sehr viele Dinge angesprochen worden, bis hin sogar sozusagen zu der Frage, gibt es einen Zweitmarkt für batterieelektrische LKWs und wie wird der sich entwickeln? Welche Probleme entstehen eigentlich an den Autobahnen, ne? Wenn da die wesentlichen Stromtankmöglichkeiten sind, haben wir überhaupt genug Platz? Ne? Die sind ja jetzt schon viel zu klein, also brauchen wir eigentlich noch viel, viel mehr Platz, als wir vorher haben. Also es berücksichtigt schon sehr viele Aspekte. Ein Aspekt, der fehlt mir eigentlich, wenn ich jetzt als Spediteur oder Transporteur so eine Unterlage lese, und das ist der echte Praxischeck. Der stellt sich jetzt die Frage, jetzt kosten diese Fahrzeuge aber dann doppelt so viel oder mehr als doppelt so viel. Wie soll ich das eigentlich finanzieren? Ja, also diese Frage, die ist sehr wichtig, weil natürlich der Großteil der Branche nicht aus großen Spediteuren besteht, sondern das sind alles klein- und kleinstbetriebliche Unternehmen, die ja dann irgendwie investieren müssen. Und das ist tatsächlich etwas, also dieser Faktor, die Struktur der Transport- und Speditionsbranche, der fehlt meines Erachtens vollkommen in dieser ganzen Sichtweise. Denn nur wenn ich die verstehe und kenne, dann kann ich auch eine politische Maßnahme entwickeln, wie ich denn am Ende batterieelektrische oder wasserstoffbetriebene Lkw stärker irgendwo in die Breite reinbekomme mit einer entsprechenden Masse. Und der Ansatz fehlt mir in dem Gutachten, eine politische Empfehlung, politische Maßnahme, wie man denn hier in Bezug auf die Stärkung der Nachfrageseite dann eben auch damit umgehen möchte. Und das muss, glaube ich, ein wesentliches Element sein. Das Einzige, was man im Gutachten liest, ist, dass das Auslaufen der Pkw-Förderung im Bereich Elektrofahrzeuge für gut befunden wurde, weil es eben auch entsprechende Negativeffekte und Mitnahmeeffekte gegeben hat, offensichtlich. Das ist tatsächlich wichtig. Und das Zweite ist die Frage, wie erreiche ich Energiekostensicherheit? Auch ein Punkt, da wird immer von einer Range zwischen 20 und 30 Cent pro Kilowattstunde gesprochen. Aber kann ich mich jetzt als Unternehmer darauf verlassen, dass es in diesem Korridor bleibt? Oder also da würde mir sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr Input helfen. Und da fehlen mir noch so 1, 2, 3 relevante Maßnahmen, die die Branche wirklich betrifft.
Und das Thema batteriebetrieben versus Wasserstoff hat ja auch scheinbar die Wirtschaftsweisen etwas entzweit. Das habt ihr vielleicht verfolgt. Das ganze Gutachten war ja in der Presse, weil sich die Wirtschaftsweisen nicht wirklich einig waren. Es gab also eine der Wirtschaftsweisen, der die Mehrheitsmeinung der Wirtschaftsweisen nicht passte, die der Meinung war, nochmal ein extra Kapitel zum Thema Wasserstoff einzufügen, weil sie glaubte, dass die Mehrheitsmeinung dort der Sache nicht gerecht wird. War das für euch ein überzeugender Case, der danach angesattelt wurde sozusagen? Was ist daraus mitzunehmen? Ich verstehe, Erik und Frank, ihr seid eher so die Vertreter, zweigleisig fahren und Optionen offen halten. Ich muss nach allem, was ich bisher gehört habe, also gerade nach dem Gutachten, muss ich sagen, wenn ich ein kleiner Spediteur wäre oder auch ein großer Spediteur und ich müsste jetzt die Entscheidung treffen, auf welche alternativen Antriebstechniken setze ich in der Zukunft, wäre mein klares Votum Batterie, nach dem, was ich da gelesen habe. Wasserstoff kann ich später noch drauf setzen, ich kann ein bisschen mit rumprobieren, aber langfristig wird das nicht den Gros meiner Transporte dekarbonisieren. Es wird vielleicht ein paar Grenzfälle, Nischenfälle geben, gerade in langen, schweren Transporten. Aber dafür jetzt Wasserstoff-Tankstellen-Netzwerke aufzubauen, wäre eine Geldverschwendung. Das ist wahrscheinlich die Meinung, die viele, die dieses Gutachten lesen, mit aus diesem Dokument nehmen.
Ich gehe mal davon aus, und da hast du wahrscheinlich recht, denn man kann das Geld natürlich nicht in alles investieren. Und wenn man jetzt, sag ich mal, entweder Wasserstofftankstellen oder eventuell dann die Ladeinfrastruktur für die batterieelektrisch betriebenen LKWs dann investieren möchte, dann hat man wahrscheinlich sich das angeschaut und gesagt, wir können nicht beides, wir machen eins. Also werden wir in eine Ladeinfrastruktur investieren. Oder, wir haben ja auch gehört, wir waren ja bei den Word, bei der Daimler Truck VDA-Konferenz gewesen, dass letztendlich auch die Lkw-Hersteller sich zu einem Verbund zusammengeschlossen haben und gemeinsam investieren wollen. Ne? Also da gibt es diese Initiative, die geht ja so in die Richtung da rein. Ne? Also von daher glaube ich auch, wir werden mehr batterieelektrische Lkws sehen in Zukunft auf unseren Straßen. Aber Wasserstoff wird trotzdem die Alternative sein, irgendwann mal.
Ich würde noch einen draufsetzen. Ich glaube auch, dass batterieelektrisch, also einfach von der Usability her, ist batterieelektrisch nicht schön. Da ist Wasserstoff, wenn es denn verfügbar wäre, tausendmal besser, tausendmal einfacher, weil du in 2-3 Minuten dein Fahrzeug wieder voll hast. Es muss sich lange rumstehen, kann weiterfahren. Wenn man irgendwie über Wechselbatterien mal irgendwie reden sollte in einem großen Stil, ist nochmal ein anderes Thema. Die sehe ich aber auf lange Sicht erstmal noch nicht. Da gibt es lustigste Pilotprojekte und R&D-Forschungsthemen. Ja. Aber deswegen, momentan versteifen wir uns auf elektrisch, weil es das Verfügbare ist, was da ist. Aber auch was Christoph vorhin sagte, das Riesenproblem ist, kein Logistikhof dieser Erde ist dafür ausgelegt, dass da 50, 100 Fahrzeuge rumstehen und geladen werden. Also hast du wirklich ein Platzproblem. Du hast einfach operativ ein Thema, wo lädst du sie denn? Die Parkplätze an den Autobahnen sind nicht dafür gedacht, 100, 200, 300 Fahrzeuge zu laden. Die Oberleitungen, die irgendwo getestet werden, die sind interessant, verlängern ein wenig. Das wäre ein riesen Infrastrukturprojekt, wenn du jetzt überall Überleitung hinziehen möchtest. Noch dazu, dass die Fahrzeuge sich komplett umbauen müssen und es sieht auch nicht so richtig schön aus. Also deswegen, wenn Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff in ausreichendem Maße gegeben wäre, dann ist das eine super gute Lösung, finde ich persönlich. Weil wie gesagt, rein vom operativen Einsatz her, das mega gut ist. Und elektrisch ist jetzt halt die Technologie, die heute verfügbar ist, aber auch noch nicht im großen Stil. Die Leitungsnetze brechen noch nicht zusammen, weil wir noch nicht Tausende von Fahrzeugen haben. Aber wenn wir mal irgendwie alle 3-4 Millionen LKWs in Deutschland auf Elektro bringen wollen, dann geht aber hier, wird es dunkel in manchen Städten, weil die Netze noch gar nicht dafür da sind.
Boris, vielleicht nochmal zu deinem Punkt, dass es da dieses zusätzliche Kapitel gab. Was ich so ein bisschen erschreckend fand, ist, dass der Sachverständigenrat, der ja sozusagen das höchste Gremium in Deutschland der Volkswirte ist, es 5 nicht schaffen, sich auf eine Meinung zu einigen. Und dann ist es so eine 4+1 Meinung gewesen. Das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, ehrlicherweise. Obwohl natürlich auch das Kapitel liest sich auch wieder gut, kann man alles nachvollziehen. Aber das gibt schon so ein bisschen so ein Bild, dass da keine abgestimmte Meinung herrscht. Ne? Ist ja wahrscheinlich auch so.
Ja. Nichtsdestotrotz, wir können das Dokument sehr empfehlen. Wir hinterlassen einen Link in den Shownotes. Christoph, Erik, Frank, Knut, vielen Dank für die interessante Diskussion. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Mach's gut, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Mach's gut.